auf dem Fantasy-Channel mit Geschichten aus der Xun-Anthologie Mondgeschichten, herausgegeben von Bernd Walter. Im Schein des Mondes von Susanna Montua. Glitzernd spiegelte sich der helle Vollmond auf den seichten Wellen des Neckars. Friedlich und unberührt lag das tiefblaue Wasser vor ihr. Ein leiser Wind streichelte ihre langen braunen Haare und ließ ihren weißen langen Rock sanft tanzen. Tränen flossen über Lisas Wangen, malten feuchte Spuren auf ihren Teint. Vorbeifahrende Autos schenkten ihr keinerlei Beachtung, außer den kurz aufflimmernden Lichtkegel, die ihre Silhouette abzeichneten.
»Ich würde das nicht tun«,
sprach eine samtig warme Stimme neben ihr. Erschrocken wirbelte Lisa herum und starrte den jungen Mann an, der eine Armlänge neben ihr am Geländer lehnte. Er war einen Kopf größer als sie und hatte breite Schultern. Der Mond zeichnete seine Konturen in hellem Blau. Sein schwarzes Haar war lang und lag ihm in dicken Strähnen auf den Schultern. Seine Augen ruhten in tiefen Höhlen. Er kratzte seine schmale Nase mit riesigen Pranken, ehe er seinen Blick von der Neckarbrücke hinab in das stille Wasser richtete.
»Das würdest du nicht überleben«,
murmelte er. Lisa tat es ihm gleich und sah ebenfalls hinunter.
»Genau das ist der Plan«,
schluchzte sie und verkrampfte ihren Griff um das kalte Geländer.
»Das kann ich nicht zulassen«,
brummte der Fremde bestimmt.
»Ach nein, bist du Polizist?«
blaffte Lisa und trocknete ihre Tränen mit einer flüchtigen Geste.
»Ich habe es bereits öfter nicht zugelassen.«
Seine Worte hallten in Lisas Kopf. Wer war dieser Fremde? Und was wollte er von ihr?
»Wer bist du?«
fragte Lisa zögernd. Ihre Stimme quietschte wie die eines hysterischen Teenagers. Sie hasste sich dafür. Mit 30 sollte man etwas mehr Mut und Selbstvertrauen erwarten, doch es war bereits zu spät. Sie konnte ihre Angst und Wut nicht unterdrücken. Wimmernd schwang sie ein Bein über die Brüstung. Der Fremde räusperte sich energisch.
»Hau ab!«
zischte Lisa, entschlossen, ihr Vorhaben in die Tat umzusetzen.
»Wie du möchtest. Guten Flug«,
sprach der Fremde und wandte sich zum Gehen. Lisa erstarrte. Sie konnte nicht glauben, was er tat. Nie im Leben hatte sie angenommen, dass man ihrem Wunsch Folge leisten würde. Zornig und erleichtert zugleich hangelte sie auch ihr zweites Bein über das Geländer. Für einen Moment hielt sie sich wackelig an der Brüstung und schaute dem immer kleiner werdenden Schatten des Mannes nach. Er machte in der Tat keine Anstalten, umzudrehen. Lisa schloss die Augen und atmete tief ein. Die milde Frühlingsluft kitzelte ihre Sinne und überschwemmte sie mit Glücksgefühlen und Geborgenheit, Dinge, die sie seit Monaten nicht mehr spürte. Langsam nahm sie die Hände von der Brüstung und breitete sie weit von ihrem Körper aus. Sie kippte nach vorne, die Lider weiter geschlossen, und genoss den Wind, der nun ihre Haare zerzauste. Es war alles belanglos und nichtig. Jeden Augenblick würde sie auf dem Wasser aufschlagen. Es wäre nur ein kurzer Schmerz, ehe sich ihr Leben mit dem Wasser vermischen und sie gänzlich in das liebliche Nass eintauchen würde. Vor ihrem inneren Auge sah sie ihren Mann, ihre Tochter, den Schiffsausflug auf dem Neckar, Gelächter und Spaß. Sie sah ihre vierjährige Tochter ins Wasser fallen. Sie hatten nur einen Moment nicht aufgepasst. Sie sah ihren Mann hinterherspringen. Sie sah, wie sie selbst zusammenbrach, nachdem man beide Leichen aus einem Geflecht der Seepflanzen barg, wie man ihr tröstend die Hand auf die Schulter legte. Lisa riss die Augen auf. Tatsächlich, jemand trug sie. Sie flogen. Panisch strampelte Lisa. Das Wasser unter ihren Füßen wurde kleiner, die schimmernden Spuren des Mondes verblassten. Sie drehte ihren Kopf und blickte in das Gesicht des Fremden. Er hielt sie eng an seine Brust gedrückt. Aus seinen Schulterblättern ragten prachtvolle schwarze Schwingen, die beide einige Meter weit trugen und sicher auf einer grünen Wiese absetzten. Lisa sagte kein Wort. Auch der Fremde schwieg sie an. Ungläubig sank sie in das saftige Gras. Sie atmete hastig, ihre Augen waren verwirrt geweitet.
»Ich kenne dich«,
murmelte sie leise. Ihre Kehle war staubtrocken. Der Fremde nickte stumm. Seine Schwingen waren spurlos unter seinem schwarzen Hemd verschwunden.
»Du hast mich damals gehindert, hinter meinem Mann und meiner Tochter herzuspringen.«
Wieder nickte der Mann.
»Ich bin Claudius«,
sagte er lächelnd. Der Mond bestrahlte zwei Reihen ebenmäßiger Zähne.
»Du bist ein Schutzengel?«
fragte Lisa skeptisch. Claudius reagierte nicht direkt. Er sog die Luft scharf zwischen seinen Zähnen ein und nahm neben ihr Platz.
»Ganz im Gegenteil«,
flüsterte er. Einige Minuten saßen beide schweigend nebeneinander. Auf merkwürdige Weise genoss Lisa Claudius' Nähe. Er versprühte Wärme und wirkte geheimnisvoll. Lisa war gefangen in ihren Erinnerungen an ihre kleine Familie, die ein Jahr zuvor den Tod fand, über die prachtvollen Schwingen von Claudius.
»Was meinst du mit Gegenteil?« fragte Lisa.
Der Vollmond erstrahlte heller als zuvor. Es wirkte wie ein Spot, der die Szene für ein Theaterstück erhellen sollte.
»Ich bin ein Engel, ja, aber ein Todesengel«,
erklärte Claudius. Lisas Kreislauf fuhr mit ihr Karussell. Ihr Magen verkrampfte sich und sie spürte, wie ihr Teint erblasste. Hätte sie heute etwas gegessen, hätte sie sich erbrechen müssen.
»Dann hast du meine Familie auf dem Gewissen«,
presste sie zwischen ihren schmalen Lippen hervor.
»Nein, ich bin nicht der einzige Todesengel auf dieser Welt, aber ich bin für dich zuständig und somit seit Jahren an deiner Seite. Eigentlich müsste dein Leben schon lange beendet sein, aber ich bringe es nicht fertig«,
plapperte Claudius. Seine Ausführungen ähnelten Berichten über einen Sonntagsspaziergang. Wutentbrannt stand Lisa auf, ihre Hände hatte sie zu Fäusten geballt.
»Du Schwein«,
fauchte sie und machte kehrt, um zurück zur Brücke zu gelangen. Claudius hielt sie fest. Lisa wehrte sich mit aller Kraft, sie schlug und kratzte um sich, sie schrie und weinte, doch mit scheinbarer Mühelosigkeit umklammerte Claudius ihren schlanken Körper. Wimmernd sank sie in seinen Armen zusammen und schmiegte sich an seine leblose Brust.
»Du hast mich damals auf dem Schiff festgehalten und mich gehindert, meiner Familie hinterherzuspringen, stimmt's?«
schluchzte sie. Claudius strich ihr durch ihr braunes, dünnes Haar und liebkoste ihr Haupt.
»Ja, ich hatte Glück. Uns Todesengeln ist es nur in Vollmondnächten möglich, mit unseren Auserwählten in Kontakt zu treten, und in der Nacht, als der Unfall passierte, war Vollmond«,
murmelte er mit samtweicher Stimme. Lisa erinnerte sich genau, er hatte vollkommen recht. Sie hatte ihn damals auf dem Schiff nicht erkannt, da sie nur Augen für die aufsteigenden Luftblasen in dem grünbraunen Wasser hatte. Selbst als sie einige Wochen später beinahe von einem Bus erfasst wurde, zog sie jemand von der Straße, ebenfalls eine Vollmondnacht. Oder als sie sich in der Apotheke kurz vor Ladenschluss mit Medikamenten eindeckte und ihr auf dem Heimweg von einem vermummten Mann die Tüte gestohlen wurde, ebenfalls eine Vollmondnacht.
»Wieso lässt du mich nicht sterben?«
flehte Lisa. Ihre Augen brannten unter der Unmenge an Tränen.
»Weil du meine Muse bist«,
flüsterte Claudius. Er hielt ihren Kopf in seinen Händen und blickte ihr tief in die Augen. Lisa war von dem Anblick gefangen. Schwarze Augen starrten sie an, perfekt geschwungene Augenbrauen umrahmten sie und tanzten auf und ab. Seine Lippen waren prall und sahen samtweich und makellos aus. Wie hypnotisiert bewegte sie ihren Kopf auf sein Gesicht zu und presste ihre Lippen auf die seinen. Sie spürte seinen eiskalten Atem und schmeckte den süßesten Geschmack, welchen ihre Sinne je erleben durften. Seine starken Hände hielten sie fest, und Lisa genoss das Gefühl der Geborgenheit. Die Tage nach der Begegnung plagte Lisa das schlechte Gewissen. Claudius war etwas Besonderes, selbst wenn er die Gefahr und den Tod in sich verkörperte, aber dennoch wirkte er anziehend und geheimnisvoll. Jedoch gelang es dieser neuen Verbindung nicht, ihren Wunsch nach dem Tod zu befriedigen, der sie alle paar Wochen zur Vollmondnacht heimsuchte. Darüber hinaus durfte sie niemandem davon erzählen. Ihre wenigen Freunde, die geblieben waren, oder gar den Arbeitskollegen, niemand würde ihr Glauben schenken, sie glaubte es an manchen Tagen selbst nicht. Etwas gestaltete sich anders seit der Begegnung mit Claudius. Ihre schlechten Träume, das beklemmende Gefühl, ihr Todeswunsch nahmen enorm zu. Es verging keine Nacht, in welcher sie nicht schreiend oder heulend aus dem Schlaf schreckte, kein Tag, an welchem sie beim Anblick spielender Kinder auf den Straßen unter Atemnot und Herzrasen litt. Der Leidensdruck auf ihre Seele nahm zu und drohte sie zu überschwemmen. Jeden klaren Gedanken, ihren ganzen Verstand einfach mit sich zu spülen. Es war stickig in ihrer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung im Herzen Heilbronns. Die Luft heizte sich über den Tag unerträglich stark auf und kaum ein Wind sorgte für Abkühlung. Auch geöffnete Fenster brachten keine Abhilfe, sondern überbrachten nur noch mehr Störfaktoren. Moskitos, vorüberfahrende Autos, deren Abgase sich auf dem dichten, stickigen Teppich der Sommerluft ihren Weg in die Wohnung bahnten, laute Musik der umliegenden Mehrfamilienhäuser, Gebrüll von Anwohnern und Besuchern der Kneipen ringsherum. Heulend saß Lisa auf ihrem alten Stoffsofa. Nach dem Tod ihres Mannes und ihrer Tochter blieb ihr nichts mehr. Ihr kleines Einfamilienhaus musste sie verkaufen, da sie die Raten nicht länger zahlen konnte. Ihr Arbeitgeber war unfähig, ihre Stunden zu erhöhen, so daß sie etwas mehr Geld zum Überleben besessen hätte. Es machte alles keinen Sinn mehr. Gedankenverloren starrte sie auf den kleinen braunen Couchtisch vor ihr. Die Klinge des Fleischermessers blitzte immerzu auf und forderte sie zu einem inneren Duell. Es wäre so einfach, sich dieses Messer in den Körper zu rammen, zu einfach, sich damit in einem Ruck die Pulsadern aufzuschneiden. Wimmernd wippte sie vor und zurück, die Arme eng um ihren Körper geschlungen. Der Stoff ihres weißen Tops und die graue Shorts waren von nassen Schweißrändern übersät. Ihre Haare hingen nass und strähnig von ihrem Kopf, wurden notdürftig von einem pinkfarbenen Haarband ihrer Tochter gezähmt. »Lass es sein«, brummte die vertraute Stimme von Claudius aus der Küche, welche an das Wohnzimmer angrenzte. Lisa schenkte ihm keine Beachtung.
»Ich kann nicht mehr, Claudius«, schluchzte Lisa.
Ihr Gesicht vergrub sie in ihren schlanken Händen. Seit dem Tod ihres Mannes und ihrer Tochter hatte sie mindestens 10 Kilo an Gewicht verloren. Ihre Knochen standen überall hervor und zeichneten ihren Leidensweg eindrücklich und offensichtlich. Das Essen schmeckte nicht mehr, auch war sie unfähig, die Lieblingsgerichte ihrer Familie nachzukochen oder gar zu essen. »Ich brauche dich«, flüsterte Claudius und setzte sich neben Lisa auf das Sofa. Mit roten, verquollenen Augen starrte sie ihn an.
»Wozu denn? Wozu brauchst du solch einen Wrack wie mich?«
Lisa bemühte sich, ihren aufsteigenden Zorn zu unterdrücken. Der Vollmond leuchtete durch das Fenster und ließ die Klinge silbern schimmern. »Du bist meine Muse«, säuselte Claudius. Seufzend legte er eine Hand auf Lisas Unterarm, doch für Lisa schmerzte die Berührung in ihrem Herzen.
»Ich kann dich nur alle paar Wochen sehen, und dazwischen bin ich auf mich alleine gestellt. So soll mein Leben nicht sein. Ich will meinen Mann und meine Tochter zurück«,
zischte sie und entriss sich seiner Berührung.
»Auch wenn du mich nur an Vollmond sehen kannst, so bin ich doch unentwegt bei dir und labe mich an deiner Trauer«,
erklärte Claudius mit lieblicher und ruhiger Stimme. Wut, Zorn und Trauer waren selbstverständlich für ihn. Es war sein Lebenselixier. Lisa sprang fassungslos auf und stand ihm gegenüber. Ihre Muskeln verkrampften sich, der Puls brodelte und das Adrenalin entflammte ihren Körper. Noch nie im Leben hatte sie einen Menschen, ein Wesen so gehasst wie in diesem Augenblick. »Das heißt, du beobachtest mich Tag ein, Tag aus, siehst, wie ich leide und langsam zugrunde gehe, und du tust nichts dagegen? Es gefällt dir sogar?« fauchte sie unwirsch. Claudius nickte. Er lächelte sie freudig an, ließ erkennen, dass er sich keiner Schuld bewusst war. Plötzlich ging alles ganz schnell. Lisa sah nur noch rot. Wut entbrannt, griff sie nach dem Messer und holte aus. Claudius zuckte erschrocken zusammen und hob schützend seine Hände vors Gesicht. Ein dumpfes Geräusch und ein leiser Aufschrei durchschnitten die gespenstische Stille. Zögernd senkte Claudius die Hände und blickte an sich herunter. Er war vollkommen unversehrt. Lisa sackte lautlos zu Boden. Das Messer steckte bis zum Schaft in ihrer Brust. Als die letzten flachen Atemzüge ihren Körper verließen, lächelte sie. Das ungläubige und verzweifelte Gesicht von Claudius war das Letzte, was sie sah. Die Dunkelheit wurde durch ein gleißendes, warmes Licht durchbrochen. Hinter ihr herrschte eisige Dunkelheit, gespenstisch und düster. Sie hörte Schritte und wandte sich zum Licht und anschließend zur Dunkelheit. Claudius stand mit ausgebreiteten Schwingen vor ihr, stets darauf bedacht, den Schutz der Dunkelheit nicht zu verlassen. Er reckte Lisa seine Hand entgegen. »Komm zu mir, meine Muse, auf dass wir den Tod gemeinsam teilen können«, säuselte er lieblich. Lisa wollte gerade seinem Bitten folgen, als sie weiteres Stimmengemurmel und Schritte vernahm, durchsetzt von klappernden Geräuschen. Instinktiv wandte sie sich dem Licht zu und erkannte zwei Umrisse, einer groß und kräftig, der andere klein und quirlig. »David! Laura!« flüsterte sie in das Licht. Sofort ertönte munteres Kinderlachen. Ihre kleine Tochter rannte mit ausgebreiteten Armen auf sie zu. Ihre weißen Lackschuhe klapperten in dem schnellen Galopp.
»Wir haben auf dich gewartet, Mama«,
trällerte ihre Tochter mit glockenklarer Stimme. Vor Freude und Glück fielen sich die beiden in die Arme. Lisa hob Laura auf und schmiegte sich eng an das süße Kind. David, ihr Mann, umschloss beide in einer festen Umarmung. Ohne Claudius eines Blickes zu würdigen, schlenderte die neu vereinte Familie auf das Licht zu. Claudius blieb tobend und zornig zurück. Des Mondes von Monika Sterzengruber. Das Handy dudelt und ich drücke den Verbindungsknopf.
Ach, Hanni, du bist es. Donnerstag bin ich beim Friseur. Den Termin kann ich leider nicht verschieben. Laut Mondkalender wachsen die Haare nur langsam nach, wenn man sie am Donnerstag schneidet. Das will ich nützen. Hinterher ist Hautpflege dran, bringt strahlenden Teint. Freitag muss ich erst, ja, du sagst es, im Mondkalender nachsehen. Ich rufe dich gleich zurück. Tschüss. Auweia, ich glaube, sie ist eingeschnappt. Ich blättere Freitag, Freitag und lese ideale Gelegenheit, sich über verfahrene Angelegenheiten herzumachen, die mit Willen und Einsatz aus der Welt zu schaffen sind. Mega günstig. Ich rufe zurück. Hanni, Freitag würde gehen. Ach so, dann war das ein Missverständnis. Muss ich nochmals zurückrufen? In den nächsten 5 Minuten, passt das? Ich blättere weiter. Freitag, nächste Woche. Freitag, nächste Woche, da haben wir's schon. Bekämpfen Sie Schädlinge heute mit Brennnesseltee und Schachtelhalmauszug. Eine Freundin kann einem den Tag ganz schön vermiesen. Somit steht sie ganz oben auf der Schädlingsliste. Ich rufe zurück. Hallo, Hanni? Ja, würde gehen. Ich bringe Brennnesseltee mit. Wieso? Na, weil der Schädlinge bekämpft. Im Körper. Nur ungern erinnere ich mich daran, was der Mondkalender gestern riet. Vergessen Sie nicht, dass auch Sie Fehler machen und andere verletzen können. Natürlich gibt es auch Tage, da heißt es, wehren Sie sich, schlucken Sie nicht alles hinunter. Es schadet nichts, wenn auch andere einmal beleidigt sind. Aber ratsam ist es, diese Taktik wirklich nur anzuwenden, wenn der Mond günstig dafür steht. Ansonsten besteht Gefahr, einen Boomerang-Effekt auszulösen, und man steht dann selbst als Beleidigter da. Was wollte ich nur gleich? Ach ja, unbedingt meinen Mann im Büro anrufen, denn heute ist ein Wassertag. Der abnehmende Mond steht für Ausatmen, für das Abgeben von Energie, für gezielt konzentrierten Einsatz. Der Mond harmoniert mit dem Element Wasser. Brust, Magen und Galle werden günstig beeinflusst, was in der Tat bedeutet, hören Sie in sich hinein, ob Ihnen etwas schwer im Magen liegt, besonders Familien- und Herzensangelegenheiten. Gehen Sie sie an, sprechen Sie mit den Betroffenen darüber, auch die anderen sind heute dafür empfänglich. Schon ertönt das Freizeichen. Hallo, Manfred, ich bin es. Soll ich in 10 Jahren wieder anrufen? Hast du dann Zeit? Wenn du meinst. Ja, gut. Ich fasse mich kurz. Du bist ein Idiot. Jetzt lass mich ausreden. Ich wollte sagen, du bist ein Idiot, wenn du die Erbschaft nicht annimmst. Ja, muss ich. Du bist ja so gut wie nie zu Hause. Du kommst, wenn ich schlafe und gehst, wenn ich schlafe. Abends? Geht nicht. Abends darüber zu diskutieren ist zu spät. Für Familienangelegenheiten bist du heute nur am Tag empfänglich. Ich weiß es eben. Morgen? Muss ich erst nachsehen. Ich melde mich wieder. Ich blättere im Kalender und lese, nutzen Sie jede Gelegenheit für ein Ausdauertraining, verzichten Sie auf den Lift und gehen Sie die Treppen zu Fuß hinauf. Jede Gelegenheit nutzen für ein Ausdauertraining, passt haargenau. Du Manfred, wenn ich uns vorher ein paar Handtrimmer besorge für unser Ausdauertraining nebenbei, passt morgen Nachmittag. Geht nicht? Weil es zu spät ist. Abends bist du nicht mehr fähig zu trainieren, da können wir das Gespräch ganz bleiben lassen. Nein, ich habe nicht vergessen, dass wir übermorgen Abend eingeladen sind. Aufgelegt. Naja, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Vielleicht ist es übermorgen auch günstig, den Garten zu bearbeiten. Er hätte es dringend nötig. Haben wir gleich. Übermorgen steht der Mond im Wassermann mit dem Element Luft ein Lichttag. Liest sich schon mal gut. Also, lassen Sie sich unter keinen Umständen Krampfadern ziehen. Böse Zungen behaupten, Sie können noch im Krankenhaus zusehen, wie Sie nachwachsen. Mein Gott, gut, dass ich keine Krampfadern habe. Aber den Garten werde ich übermorgen lieber nicht bearbeiten. Mal sehen, wann es günstig dafür ist. Oh, es hat an der Tür geläutet. Erwarte ich jemand? Sie sind es, Frau Nachbarin. Eier? Gerne, aber Sie sollten sich lieber welche ausborgen, wenn der Mond günstig für Nachbarschaftspflege steht. Ansonsten sind Sie hilflos den Salmonellen ausgeliefert. Und was das bedeutet, ich würde mir ja die größten Vorwürfe machen. Warten Sie mit dem Eier ausborgen bis,
Kleines Momentchen, bin gleich wieder da. Wo habe ich den Mondkalender vorhin nur hingelegt? Ah, da ist er. Vor der Nachbarin blättere und lese ich. Hinterher lächle und nicke ich. Glücklicherweise scheint sie verstanden zu haben. Warten Sie mit dem Eierausborgen lieber noch 34 Wochen. Der Mond lügt nicht. Wenn Sie heute Eier brauchen, empfehle ich den Supermarkt. Schade. Manche Leute muss man zu ihrem Glück regelrecht zwingen. Ich lache. Ha! Den Mond zu befragen kostet nichts und erspart so manchen Psychotherapeuten, kann ich nur empfehlen. Oh je, sobald ein Tag günstig dafür ist, andere zu überzeugen, werde ich sie besänftigen. Gute Nachbarschaft ist mir heilig. Läuten Sie ruhig wieder, wenn Sie was brauchen. Ob sie das noch gehört hat? Der Briefträger bringt Reklame und Rechnungen und einen Brief ohne Absender? Dem Fühl nach scheint eine Karte drin zu sein. Kleines Momentchen, schon ist er offen. Aha, die Tochter meiner Cousine heiratet am... Da will ich doch gleich im Mondkalender nachsehen. Ich blättere und blättere und... Aber nein, das geht nicht. Die kann nicht an einem Wärmetag mit dem Element Feuer heiraten, wenn da steht, seien Sie nicht enttäuscht, wenn Ideen nicht realisierbar sind. Haben die keinen Mondkalender? So was Dummes aber auch, dass manche immer am falschen Platz sparen müssen. Was mache ich bloß? Ich kann die Kinder doch nicht blind in ihr Unglück laufen lassen. Und wenn ich anrufe? Lieber nicht. Zum Schluss gehören sie zu denen, die man zu ihrem Glück zwingen muss und sind dann beleidigt wie Hanni und die Nachbarin. Das will ich auf keinen Fall, wo ich so friedfertig bin. Besser, ich schicke einen Brief mit aussagekräftigem Inhalt. Mit einer Morddrohung. Gute Idee. Die würde sie abhalten, an diesem Tag zu heiraten. Hätte die Zeitung von gestern nicht gleich in den Altpapiercontainer werfen sollen. Die hatte so schöne große Buchstaben drin gehabt. Himmel, ich muss mich sputen, wenn ich rechtzeitig beim Arzt sein will. Zum Glück sagt der Mond heute nichts von guter Operationstag oder Depressionen oder dass man sich auf ein extremes Erlebnis einlassen sollte. Somit wird der Besuch bei ihm nichts Weltbewegendes für mich bringen. Es ist ohnehin nur eine Gesundheitsvorsorgeuntersuchung. Sie sehen so sonderbar drein, Herr Doktor. Ist was nicht in Ordnung? Was haben Sie gesagt? Habe ich recht verstanden? Zu viele Leukozyten? Ich schlucke. Die Mitteilung liegt mir schwer im Magen. Die Worte des Mondkalenders für den heutigen Tag stehen geistig vor meinen Augen. Hören Sie in sich hinein, ob Ihnen etwas schwer im Magen liegt. Gehen Sie es an. Sprechen Sie mit dem Betroffenen darüber. So deutlich hättest du nicht zu werden brauchen, Mond. Ich weiß es schon. Nichts ist so verlässlich wie du. Eine Therapie, Herr Doktor? Ja, natürlich gleich. Wenn ich zu Hause bin, muss ich nachsehen, wann der Mond günstig dafür steht. Sie meinen sofort, Herr Doktor? Die nächsten Tage sagt der Mond von einer Therapie aber nichts, bin ich sicher. Haben Sie einen Mondkalender, Herr Doktor?